Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis. Mein Name ist Jovita Bilajac und heute geht es in unserer Folge mal so richtig ans Eingemachte. Maike und ich beschäftigen uns mit der Frage, was sind denn die 7 größten Fehler im Praxiswachstum? Liebe Maike, schön, dass du da bist. Lass uns starten.
Ja, danke, das finde ich auch.
Erzähl doch mal, was sind denn so die typischen Fehler im Praxiswachstum?
Ja, zunächst mal, wir sind beide ja so positiv geprägt und wenn wir dann über Fehler reden, Jovita, ich glaube, das fällt dir auch richtig schwer, oder?
Absolut.
Herausforderungen, Themen, ja, Situationen, das sind ja die Synonyme, die wir da sonst so für benutzen. Und jetzt sagen wir auf einmal Fehler. Irgendwie, ja, wir wollen es mal auf den Punkt bringen. Ich kann mal mit einem anfangen und zwar ist es, in der alten Erfolgslogik zu bleiben. Also auch in der größeren Praxis tatsächlich in der alten Erfolgslogik zu bleiben. Und da meine ich so Sachen mit wie kurative Zeiten nicht zu reduzieren, die Führungsprozesse genauso zu lassen. Es gibt dann eine Person, die macht hauptsächlich Abrechnung und macht dann nebenbei ein paar Teamaufgaben. Und das ist dann dieses, ja, überhaupt die eigene Rolle gar nicht zu reflektieren. Wer bin ich denn in der größeren Praxis? Was ist die Rollenveränderung? Also all dieses führt dann dazu, dass die Praxis in der größeren Struktur ordentlich auf dem Stadium Rüttelplatte, was haben wir als Begriff geprägt, stehen bleibt. Also wo es dann gar nicht so richtig gelingt, auch tatsächlich in das gesunde Praxiswachstum in der Größe mit 20, 25, auf Dauer 30, 40 Menschen zu kommen. Also das ist im Grunde, ich würde mal sagen, einfach fehlende Selbstreflexion der Person oder der Personen, die tatsächlich das Praxiswachstum wollen. Die Annahme, es geht alles weiter wie bisher, wir sind da nur mehr Leute.
Okay, also kann man im Prinzip nicht sagen, die große Praxis ist die kleine mal 2, mal 3, mal 4.
Genau das, ja. Das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt und ja, nicht umsonst haben wir ja uns auf wachsende Praxen konzentriert, auch gerade Wachstumsprozesse gut über die Bühne zu kriegen, die größere Praxiskonstruktion auch in den Erfolg zu bringen, an ausreichende Profitabilität. Was ist das denn genau? Das fragt man sich ja dann, was muss ich denn dann anders machen? Und da haben wir 3 Handlungsbereiche, die können wir aufspreizen. Das eine betrifft, wie läuft tatsächlich Führung dann im größeren Betrieb? Dazu gehört auch Kultur, wie geht man mit Menschen um? Wie schafft man es auch im größeren Betrieb, die Menschlichkeit spürbar werden zu lassen im Alltag? Und das zweite ist dann die Frage Prozesse und Strukturen. Die größere Praxis braucht deutlich mehr Festlegungen als die kleine Praxis. Ich in der großen Praxis als Zahnarzt mal keine Lust habe, über die Mehrkostenfüllung zu reden, auch Leistungen verschenken, sollte man sich sehr gut überlegen. Also Prozesse, Strukturen und das dritte ist dann tatsächlich die Betriebswirtschaft. Andere Kennziffern, anderer Planungs- und Steuerungsprozess, überhaupt mal rauszugehen aus dem Management bei Kontoauszug und reinzugehen in die Planung, ins Controlling und die passenden Kennziffern zu wissen und anzuwenden. Das sind so die 3 Bereiche, die dann dran sind. Wo wir beim Thema Geld sind, können wir auch direkt mal den zweiten Punkt nennen. Das ist viel Geld in Räume, Technik, Design, Mietverträge zu investieren, ohne mit der Wimper zu zucken, werden da Riesenbeträge investiert und gleichzeitig wird völlig vergessen, dass es um Menschen geht. Es geht um Strukturen, um Menschen, um Know-how. Das Hingestellte, das Gekaufte tatsächlich mit Leben zu füllen, dafür zu sorgen, dass das Ganze positiv in die Zukunft geht, das bedeutet, dass Investitionen erforderlich sind in Mitarbeiterqualifikation. Das Führungsteam ist der Multiplikator, damit die ganzen anderen teuren Sachanlagen, Investitionen, Softwareinvestitionen und so weiter ausgenutzt werden können. Das ist so das, was ich als zweiten dicken Punkt sehe.
Na gut, das ist ja auch ein Thema. Also wenn ich mir jetzt so ein DVT kaufe oder ich kaufe mir eine neue Behandlungseinheit oder irgendwas, das kann ich ja sehen, das kann ich anfassen, das kann ich hinstellen. Da habe ich gefühlt einen Gegenwert, den ich nicht gefühlt und vielleicht auch tatsächlich gefühlt habe, wenn ich den in den Strukturausbau stecke. Wahrscheinlich macht es die Herausforderung an der Stelle.
Ja, das stimmt. Also dieses, was ich nicht sehen kann, ne? Genau, der DVT, wirklich die innovative Technik und das, was ja auch dann dazu führt, am Patienten andere Leistungen erbringen zu können, bessere Zahnmedizin zu machen, ja, tiefer zu diagnostizieren und dann auf einmal soll man viel Geld ausgeben für Menschen, für Fortbildung, für Strukturen und was ist das Ganze überhaupt? Genau, da ist auf jeden Fall so ein fettes Ding und das ist dann auch, das ist nochmal so ein Tipp, so ein ganz konkreter, man sollte schon wissen, was das alles so ist und für diese Aspekte dann auch direkt Darlehen mit vorzusehen, Darlehensteile. Beim Marketing, das ist so ein Zwitter, beim Marketing wissen die Menschen schon, dass die Investition in ein gutes Logo, in vernünftigen Webauftritt, in Kampagnen, dass das durchaus sinnvoll ist, auch wenn man das nicht greifen kann, so wie den DVT. Nur bei der Qualifizierung von Führungskräften, von Teamleitungen, braucht man eine Kommunikationssoftware, brauchen wir keine. Wie viel Zeit, wie viel Ressource setzen wir tatsächlich in die Ausarbeitung von QM, von einheitlichen Behandlungsleitlinien, von Terminierungsregeln, von internen Überweisungsabsprachen und so weiter. Das ist so das, was eben Zeit kostet. Und wir wissen ja, jede Inhaberstunde, die mit Management und Führung verbracht wird, hat Opportunitätskosten. Also da läuft direkt die Uhr und dann werden die Menschen auch nervös, haben sich in die Investition geworfen für die größere Praxis und dann sollen sie auch noch die eigene Zeit, wo ja verlässlich hohe Honorare normalerweise erzeugt werden, streichen, um Management- und Führungsaufgaben wahrzunehmen. Das ist natürlich ein hartes Brot, genau.
Das stimmt, das ist ein Thema, ein dickes Brett an der Stelle.
Ja, was noch so hinzukommt, wenn ich das eben noch ergänzen darf, das ist so der dritte Punkt, dass auch zu spät der Unterschied gesehen wird beim Praxismanagement. Da weiß ich ja, das ist auch ein Thema, was dich auch ja sehr umtreibt.
Ja, das stimmt. Wir sehen das ja oft in den Praxen, dass das Praxismanagement historisch gewachsen einfach lange da ist oder die Person in der Praxis lange da ist und die Position dann schon immer irgendwie macht, wahrscheinlich aus der Abrechnung geboren, weil es eine ganz verlässliche Kraft war. Und ja, die Praxis wird größer und dann kommen die Aufgaben dazu und weil das immer diese Person gemacht hat, werden die dann auch da geparkt, abgelegt. Und dann gibt es viele, viele Kollateralschäden, wo wir immer so denken in den Praxen, Mensch, das hätte nicht sein müssen, wenn man sehenden Auges das im Vorfeld anders gesteuert hätte.
Genau, also es ist ja schon dieses, wir können das ruhig mal so ein bisschen krasser formulieren, also dass das Praxismanagement, was primär noch als Abrechnungsexpertise so plus Sonderaufgaben definiert wird, ja teilweise noch in Praxen, die 25, 30 MitarbeiterInnen haben, das ist dann schon echt der limitierende Faktor für den Erfolg. Ne?
Ja, was so schade ist an der Stelle, ne? Weil man kann das anders lösen. Man kann das anders gestalten, wenn man dafür die Aufmerksamkeit hat.
Oft frage ich mich, woran liegt es? Es liegt natürlich an, ja, auch an schlichter Gehaltsfrage, jetzt sagen, ein dickes Gehalt so zu investieren für eine Person, die sich quasi um das Interne kümmert. Ja, ich denke, dass man da auch nicht weiß, was die konkreten Aufgaben sind und ist es denn wirklich jetzt nötig und brauche ich das überhaupt? Also auf jeden Fall so, also der rechte Zeitpunkt, wenn wir jetzt bei den klassischen Fehlern sind, der Zeitpunkt für wirklich entweder Einstellung von außen oder sehr konsequente Qualifizierung der vorhandenen Personen für Praxismanagementaufgaben raus aus der Abrechnung, rein in das, was die Praxis braucht, um über Onboarding-Prozesse, um über Wohlfühlstrukturen und Leitlinien, QM, all das, Mitarbeiterentwicklungsgespräche. Also all das ist ja das, was dann auf der Strecke bleibt, wenn das Praxismanagement sich primär mit Abrechnungen und Patienten aufhält. Genau.
Das sind im Prinzip ja diese ganzen kulturbildenden Maßnahmen an der Stelle, die dann da versickern, weil sie nicht gesehen werden.
Genau. Können wir vielleicht gleich auch nochmal eben vertiefen. Ich würde jetzt so, diesen vierten Punkt, den habe ich jetzt, der brennt mir so auf den Nägeln.
Schieß los.
Das ist die Wertschöpfungsprozesse in der Tiefe zu analysieren und zu verstehen und dann die Ressourcen auch anders zu steuern. Ja, hört sich jetzt so ein bisschen kryptisch an. Was meine ich damit? Ganz schlichte Daten auch. Also die eigene Behandlungszeit am Patienten im Wachstum richtig eine andere Relation. Also wenn ich als Inhaber, Inhaberin, sagen wir 30 Stunden am Patienten behandle und ich habe dann inzwischen ein Team von 3 vollzeitangestellten Zahnärzten und die machen zusammen, sagen wir, 110 Behandlungsstunden in der Woche, dann habe ich insgesamt 140 Behandlungsstunden im ärztlichen Bereich Und dann wissen wir ja, Prophylaxe-Team mitwachsen lassen. Und da empfehlen wir ja immer 1:1, ne? Also allgemein zahnheilkundlich ausgerichtete Praxis, also 140 Prophylaxe. Insgesamt 280 Behandlungsstunden in der Praxis und davon aber nur 30 auf dem tatsächlichen Platz des Inhabers, der Inhaberin. Und das muss man sich mal vorstellen, das sind gute 10%. Und was wir dann feststellen ist, dass aber nach wie vor alles Assistenzzuordnung, Patientenzuordnung, wie laufen hier die Abläufe, dass sie noch stark in der Inhaberzentrierung sind, anstatt diesen Switch zu machen. Wir brauchen ein System, das tatsächlich auf Delegation geht. Also, dass tatsächlich diese, sagen wir, knapp 90% der Stunden, die von angestellten Leistungsträgern erbracht werden, in die Brillanz bringt. Und da sind so Dinge, Zeit ist wertvoll. Und was sind das? Also die Bewusstheit so von allen Beteiligten, Zeit ist wertvoll, ist da entscheidend. Und dann tatsächlich, was sind denn dann die Delegationsprozesse? Ne? Wie machen wir das denn mit der Patientensteuerung und wer kriegt hier welchen Patienten und so weiter?
Gut, wahrscheinlich ist man sich ja auch dessen Effekt gar nicht bewusst.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Anteil daran, weil das nicht reflektiert wird. Ne? Und weil man sich die Daten vielleicht auch einfach gar nicht anguckt. Das sind so Kennziffern, die sind einfach dann wichtig. Wie sind die Behandlungsstunden verteilt und was braucht man für Prozesse, damit eben die Delegationsleistung in die Stärke kommen kann. Ja, ich würde dann mal eben ganz gerne auch direkt zum fünften Punkt, wenn das okay ist, vielleicht
so vorpresche. Bitte.
Und zwar ist das Risiko, unbesetzter Stellen zu klein einzuordnen.
Ja, unbesetzte Stellen, ich glaube, da können alle ein Lied von singen.
Genau, und das ist eben auch ein Fehler, wenn wir jetzt ja unsere Fehler für diese Folge verständigt haben, das Risiko zu unterschätzen der Stellenbesetzung, also unbesetzter Stellen, weil die große Praxis hat ja eben diesen hohen Fixkostenapparat aufgrund der hohen angestellten Delegationsleistung. Und damit ist es so, wenn ich dann die ZFA-Stelle nicht besetzt kriege, die Behandlungsassistenzstelle nicht besetzt kriege, dann habe ich automatisch nicht den Honorarstundensatz, den ich eigentlich haben könnte. Und das ist so was, wo häufig nicht ausreichend, finde ich, darüber nachgedacht wird, wie positionieren wir uns denn jetzt als Arbeitgeber? Was dürfen wir tatsächlich dafür tun, damit wir akzeptiert sind, damit bekannt sind im Markt für eine wirklich hervorragende Arbeitsumgebung, für eine Arbeitskultur, die in die Zukunft weist. Was ist das alles? Also was dürfen wir nach innen regeln, damit das funktioniert? Und was ist damit dann auch nach außen zu verkünden? Also wie sorgen wir dafür, dass die anderen da wissen, dass wir das hier in der Praxis gut drauf haben? Und rein betriebswirtschaftlich ist es schon ein Phänomen, dass teilweise in den Praxen dann fröhlich pfeifend weiter Zahnärzte eingestellt werden, obwohl die Assistenzen fehlen.
Man kann das ja mit Azubis abdecken, ne?
Ja, wobei das ja wirklich so ist, ne? Also dass ja. Teilweise, wenn die Azubi-Konzepte gut laufen, also da habe ich schon sehr unterschiedliche Stimmen gehört, ne? Also mit den Azubis kann man ja schon auch gut was rocken.
Absolut, mit den Azubis kann man gut was rocken und gleichzeitig dürfen wir ja auch zusehen, dass wir die Azubis in der Ausbildung nicht verbrennen, sondern dass sie bleiben und Spaß und Feuer und Interesse an dem Berufsbild finden. Und wenn die in die Praxis kommen und ich sage es jetzt mal überspitzt ab Tag 1 sofort behandeln, dann ist das mit Sicherheit nicht im Sinne des Erfinders. Also ja, Azubis auf jeden Fall. Und wir sehen auch in den Praxen, dass viele Azubis da sind und die auch eingestellt werden und die auch einen guten Job machen. Und die Azubi-Konzepte auch da ja langsam in den Fluss kommen und das alles klappt. Nur ich glaube auch für Behandler ist es schon frustrierend zu wissen, ich habe jetzt einfach mal eine Woche, einen Nachmittag immer nur ein Azubi zur Seite. Da ist wahrscheinlich für jeden das Zielbild, dass das so wie sagt man so schön, wie es früher mal war, zwei voll ausgelernte Assistenzen zur Seite hat.
Ja. Das ist auf jeden Fall, wenn wir das auch mal betriebswirtschaftlich weiterdenken, wie ist der Honorarstundensatz, wenn ich mit zwei Ausgelernten, die wirklich alle delegationsfähigen Arbeiten übernehmen können, die können die Röntgenbilder machen, die können die Aufklärung machen für die PZR oder die Füllungsalternative oder sie können einfach das Provi machen und den Kofferdamm legen oder was und Zahnärztin ist direkt schon wieder im Nachbarzimmer. Also das ist ja schon so, dass Assistenzen, das ist ja auch unser zentrales Thema in der Akademie, da haben wir ja auch viele Programme für in unseren Lehrgängen, also wo wirklich die Wertschöpfungskraft der Behandlungsassistenz nicht mit dem Azubi geht. Ne? Also wir brauchen Azubis, wir brauchen natürlich auch Azubi-Zuständige, Azubi-Betreuer, wir brauchen da gute Prozesse, nur gleichzeitig brauchen wir eben auch die erfahrenen Kräfte, die richtig Lust haben, in der Behandlungsassistenz ihre Stärken auszuprobieren. auszufahren und ja, auszufalten. Gut, dann machen wir nochmal eine separate Folge zu. Das ist noch ein extra Thema.
Das machen wir so, Maike. Nächste Fehler bitte.
Ja, wir haben da gerade schon mal so angerissen. Also das ging eigentlich schon einiges, was wir gesagt haben, in die Richtung Kultur. Also Kultur, Teamkultur. Also wirklich diesen Begriff Kultur gar nicht als Performance-Booster zu erkennen. Und das ist ein richtiger Fehler. Also ich frage mich immer, woran liegt das? Weil Kultur, Wertbeitrag von Kultur am Praxisgewinn ist einfach riesig. Wenn die Menschen wüssten, wie hoch der Wertbeitrag ist von Kultur zum Praxisgewinn, da würden sich alle drauf stürzen und nicht auf die nächste Software oder sag mal, die Personalkostenquote, komme ich gleich noch zu. Kultur, das ist sowas Diffuses, sowas Waberndes. Und
ja, es ist wir bleiben dran, auf jeden Fall. Ja, es ist das nicht Greifbare, was aber diesen unschätzbaren Wert hat für alles, was passiert in der Praxis.
Ja, auf jeden Fall. Wir können das mal ein bisschen konkretisieren für unsere Zuhörer. Also das sind so Dinge, wie reden wir miteinander? Ne? Also wie ist es? Lassen wir dieses Geläster über Kollegin im Steri, im was weiß ich, Zahnärztebüro, völlig egal. Lassen wir das laufen oder greifen wir ein?
Oder machen wir im schlimmsten Fall auch noch mit, aber das Thema mache ich jetzt hier gar nicht groß.
Richtig,
ne?
Das gibt es also, ja auch noch, diese unreflektierte Parteinahme der Führungspersonen, Riesenproblem, genau. Dann das Leitende, sich sicher sind, wie sie Feedback-Gespräche führen, wie sie schnelles Feedback machen, wann sie welchen Gesprächstypus haben, wann sie ein Konfliktgespräch haben, wann sie das schnelle Feedback-Gespräch haben, wann sie das Mitarbeiterentwicklungsgespräch haben, dass es überhaupt auch ein System dafür gibt.
Dass es überhaupt eins gibt,
dass die Menschen also auch wissen in der Praxis, da sind Prozesse, da kann ich mich drauf verlassen, da gibt es regelmäßige Gespräche und wenn ich was habe, kann ich anklopfen und werde gehört. So, dann ja, Thema Führungsspanne, das ist ja auch, geht ja auch irgendwie in die Kultur rein, ne? Für wie viele Menschen in ihren Stärken, Befindlichkeiten ist eine vorgesetzte Person zuständig. Und dann, was ich bei Kultur ja auch noch ganz wichtig finde, und damit können wir das auch abschließen, ich glaube, man kriegt so ein bisschen eine Idee davon, Führung ist eine dienende Aufgabe. Und das ist so schon, wo ich glaube, dass es für alle auch ein hartes Stück Brot ist.
Ja, und auch ein Umdenken als solches.
Ja.
Ne? Ja, es ist nicht mehr so, ich Chef, du nichts und ich sag und alle machen, sondern es ist ja ein Miteinander.
Nur sag mal, in einer Teamleitung ist es auch nicht so einfach zu verstehen, dass Führung eine dienende Aufgabe ist, oder?
Ja, da ist auch die Frage, mit welcher Auffassung der Selbstreflexion komme ich und inwieweit gelingt mir das, da den Sprung zu machen und zu sagen, Führung ist eine dienende Aufgabe oder mache ich jetzt die Teamleitung, um danach allen zu sagen, wie jetzt mal der Hase läuft, weil Lehrjahre war ja keine Herrenjahre und bei mir war das auch so. Damit kommen wir natürlich heute absolut nicht mehr weit. Aber da brauchen die 1, 2, 3 Beispiele und dann sind die in der Regel auch schnell anschlussfähig. Und natürlich braucht es auch da immer die Begleitung des Inhabers, der Inhaberin dann danach. Nicht, dass man meint, ich mache jetzt hier einen Lehrgang, eine Fortbildung und danach kann ich es. Das ist ja ein Prozess. Also es ist Führung zu lernen, passiert ja nicht von gestern auf heute.
Ja. Diese Selbstreflexion, die ist ja auch die Herausforderung, ne? Für jeden Menschen, für dich, für mich ja auch. Ne?
Absolut.
Ja, ganz, ganz dickes Ding auf jeden Fall. Ja, wobei wir sagen können, wenn man so über Kultur, so wenn allein so die tägliche Kommunikation schon in einer guten Wertschätzung, im guten Modus läuft und wenn dann vor allem auch so Teammeetings, ne? Wenn Teammeetings schon mal regelmäßig und auch in guter Qualität stattfinden, ich glaube, dann ist schon eine Menge gewonnen, oder?
Ja, dann ist auf jeden Fall eine Menge gewonnen.
Das ist auch so ein kulturprägendes Instrument. Da kann man schon mal sehr viel laufen lassen, dass die Menschen auch spüren, sie werden hier gesehen und schon können sich wohlfühlen. Jo, dann der letzte Punkt, Betriebswirtschaft. Also BWL und Komplexitätsmanagement. Wir erleben einfach viel zu oft, dass noch zu lange über eine klassische Personalkostenquote, wie hoch sind meine Personalkosten vom Gesamtumsatz, im schlimmsten Fall noch inklusive Fremdlabor, dass mit solchen Sachen hantiert wird, genau wie mit einer Umsatzrendite. Also wirklich der andere Umgang mit Betriebswirtschaft und sich dann zu konzentrieren und es zu lernen. Was sind denn jetzt die richtigen Parameter? Also die richtigen Parameter für wirtschaftliches Wachstum, also für gesundes Wachstum. Und da sind wir bei so Sachen wie Honorarstundensätze, Anzahl Behandlungsstunden, dazu hatten wir eben schon was gesagt. Einflussfaktoren auf die Stundensätze kennen, die teilweise dann auch messbar zu machen, also bei dem Ganzen sehr operativ zu denken. Was ist zum Beispiel unsere Quote für Füllung mit Mehrkostenvereinbarungen? Oder wie viele Patienten haben wir denn überhaupt? Wie viele Patienten behandeln wir pro Quartal? Was bedeutet das? Wie viele Patienten auf welchem Platz? Sind wir damit innerhalb einer gesunden Range, einem gesunden Korridor? Oder ist es so, dass, interessant, ja, unsere Zahnärzte, Zahnärztinnen müssen teilweise zu viel Kaffee trinken zwischendurch und haben Lücken im Kalender, weil einfach die Relation von Patientenzahl zu Zahnarzt nicht passt. Also solche Daten darf man kennen. Und ja.
Hast du da konkrete Zahlen für uns, die du mit den Hörern teilen kannst, was so gesunde Verhältnisse sind?
Ja, so zwei Sachen kann ich mal eben sagen. Gibt natürlich Detailliertes, aber jetzt an diesem Punkt, glaube ich, können wir zwei Sachen mal sagen. Für einen Arbeitsplatz Vollzeit, also jetzt sagen wir mal 35 Stunden am Patienten, allgemeine Zahnheilkunde, kein Anfänger, sondern schon ein bisschen erfahrener Behandler, Behandlerin, 500 bis 600 Patientenköpfe pro Quartal. Und Kinderbehandler knapp das Doppelte, also so 900 bis 1200 Fälle ungefähr. Also das mal so für Vollzeit, ne? Und dann natürlich, wenn Teilzeit ist, entsprechend runtergerechnet, dann gibt es diese ganzen Spezifika für implantologische, also für chirurgische Arbeitsplätze, wo viel implantiert wird, dann Endo hat auch nochmal, hat einen anderen Workflow und dann ist das, also das jetzt mal so als grober Anhaltspunkt, das jetzt jedenfalls mal zu verrechnen und zu gucken, wo sind wir denn überhaupt? Und wenn ich dann 5 Zahnärzte einstellen will, das ist super, da kriege ich eine Planbarkeit hin. Da weiß ich nämlich sofort auch mit sowas, wie viele Patienten muss ich denn dann organisieren. Ne? Also das haben wir, da haben wir direkt die Brücke zum Marketing. Mhm. Also was dürfen wir da an Kampagnen fahren, damit wir tatsächlich diese Neupatienten erzeugen, aus denen wir dann auch die Stammpatienten machen können. Ja, und dann sind es so natürlich das riesige Thema Gehalt. Also ich komme ja in der kleineren Praxis manchmal noch mit so Zurufgehältern klar oder mit so Bruttogehältern. Und in der großen Praxis, nee, da brauche ich saubere Stundenlohnanalysen. Wer hat hier welchen Stundenlohn?
Das ist schon kein Luxus, sich das mal auszurechnen, oder?
Zumal wir hatten ja eben darüber gesprochen, über dieses große Risiko nicht besetzter Stellen. Mhm. Und das hat natürlich eine Wechselwirkung.
Super, Maike. Also ich fand, das war ein guter Ritt durch die 7 Fehler. Und wenn ich mir das jetzt nochmal anhöre und dann einfach weiß, welche Fehler ich nicht mache, dann läuft's ja.
Ja, da können wir das Wort Fehler dann auch irgendwie wegatmen, ne?
Ja.
Also, dann glaube ich, haben wir da gute Anregungen geliefert. Ich hoffe es zumindest und wünsche unseren Hörern, Hörerinnen da viel Freude mit und viel Spaß bei der Umsetzung, falls das eine oder andere jetzt direkt auf der Agenda steht.
Ja, danke fürs Zuhören. Dir, Maike, danke fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.